Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Johannes Schmiedle.
Ich heiße Sie herzlich willkommen. Ich habe diese Sendung überschrieben mit Handys raus aus der Schule. Der Kinder- und Jugendpsychiater Michael Winterhoff sieht in Handys und Smartphones einen von mehreren Störfaktoren, der die emotionale und soziale Entwicklung von Kindern behindert. Handys raus klingt ein bisschen platt und könnte den Eindruck vermitteln, wir haben es immer schon gesagt, jetzt haben wir die Lösung des Problems, aber halt vor Schnellschüssen.
Die Smartphone-Entwicklung, die haut jetzt volle Kanne rein. Das heißt, jetzt haben wir ja das Problem, dass wir immer zugreifen können auf mehreren Kanälen. Ja, wir sind auch immer erreichbar. Und jetzt sind wir mehr oder weniger in Gefahr, alle in eine Position zu kommen, in eine Situation zu kommen, wo wir zu viel Meldung empfangen und zu viel Entscheidungen treffen. Was passiert?
Der Befund, die Diagnose von Michael Winterhoff ist schwerwiegend. Kinder könnten ihre Psyche nicht mehr entfalten, mit erheblichen Konsequenzen für das Heranwachsen und das spätere Leben in Beruf und Familie. Ein Beispiel aus der Praxis, ein Jugendlicher.
15 Jahre alt, kommt aus Berlin. Wenn Sie ihm begegnen würden, Sie wären völlig begeistert, freundlich, zuvorkommend, offen im Kontakt. Wenn Sie ihn sehen, können Sie sich nicht vorstellen, dass er seine Mutter regelmäßig auch aufs Ordinärste beschimpft. Und zwar immer dann, wenn er das nicht bekommt, was er haben will.
Dr. Michael Winterhoff sprach auf Einladung der Volkshochschule Lustenau über die Wiederentdeckung der Kindheit. Mehrheitlich Pädagoginnen und Pädagogen sind im Auditorium. Ein zweites eindrückliches Beispiel aus der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Praxis von Michael Winterhoff.
Ein guter Schüler auf dem Gymnasium. Vorstellungsgrund, er ist an einem Sonntag in Berlin in einen Baumarkt eingestiegen. Nimmt noch seinen 11-jährigen Bruder mit, pitcht den Maschendrahtzaun auf und wundert sich, dass nach kurzer Zeit die Polizei dasteht. Was wollte er? Eine Kettensäge klauen. Warum eine Kettensäge? Der Motor seines Karts ist kaputt gegangen. Der Kettensäge eignet sich, also klaue ich eine Kettensäge. Da können Sie sagen, das geht doch gar nicht. Der junge Mann ist bestens erzogen. Das stimmt. Der hat aber nur einen Reifegrad von 10 bis 16 Monaten in seiner Psyche. Das heißt, er hat keine ihn steuernde Gewissensinstanz. Der weiß, dass man nicht in einen Baumarkt einsteigen sollte. Wenn er aber eine Kettensäge braucht, tut er es. Dann müssen Sie sehen, der junge Mann ist auch intelligent, aber er kann gar nicht sehen, dass man gar nicht mehr in einen Baumarkt reinkommt. Da gibt es Alarmanlagen. Dass man am helllichten Tag gesehen wird und jemand auf die Idee kommt, die Polizei zu rufen. Er hat auch keine Empathie. Der sieht nicht, dass er seinen 11-jährigen Bruder, den er mitgenommen hat, schädigt. Und als er vor mir saß, wusste er überhaupt nicht, was er bei mir sollte. Reifegrad 10 bis 16 Monaten. Erklärt die Verhaltensweisen dieses Jugendlichen.
Es war ein eindrücklicher Abend im Reichshofsaal Lustenau am Weltlehrertag 2017.
Sie haben einen Beruf, der faszinierend ist und Sie leisten unglaublich viel, dass Kinder auf den Weg kommen und dass sie nachher erwachsen werden. Sie laden mich deshalb ein, weil Sie wissen und erleben, dass sich immer mehr Kinder verändern, dass wir nicht mehr die Voraussetzungen haben, die wir gewohnt waren bis 95 in Deutschland. Österreich hinkt da so 5 bis 7 Jahre hinterher. Aber auch Sie werden eingeholt von immer mehr Kindern, die weit entfernt sind von einer Schulreife. Sie sehen das auch an Zahlen. Bei uns in Deutschland ist jedes zweite Kind vor Einschulung bereits in Ergotherapie, Psychotherapie, Logopädie. Wenn wir es von Medikamenten hernehmen, wir haben 1993 in Deutschland 36 Kilogramm Methylphenidat verordnet. Das ist ein Medikament, das man geben kann bei Kindern, die eine hirnorganische Störung haben. 2010 1,8 Tonnen. Es geht also in eine Richtung, die erschreckend ist, auch beängstigend ist. Und alle sind bemüht, aus ihrer Sicht heraus das Beste zu machen, dass die Kinder klarkommen in der Schule, aber später auch im Leben. Ich werde Ihnen heute Abend meine Analyse darstellen. Die ist auf dem Hintergrund der Psychoanalyse entstanden, in der Praxis entstanden. Ich helfe jeden Tag Familien. Ich bin weiterhin in der Praxis tätig. Und die Problematik, die ich Ihnen heute darlege, ist innerhalb von 5 Beratungsgesprächen in 1,5 Jahren zu lösen. Also sehr hoffnungsvoll. Und ich hoffe und baue auf Sie und auch auf Erzieher im Kindergarten, denn immer mehr Eltern sind überfordert, ihre Kinder so zu entwickeln, dass sie eine Schulreife haben. Und wir könnten diesen Kindern außerhalb der Familie sehr gut helfen. Hierzu wäre ein Umdenken notwendig. In Deutschland ist es so, dass wir reformieren in einer unglaublichen Geschwindigkeit, diese Reformen aber wenig verändern, bis gar nichts verändern. Und mittlerweile habe ich den Eindruck, dass wir vor Kindern und vor Eltern kapitulieren. Wir haben jetzt in der Grundschule die geschlossene Schreibschrift abgeschafft. Wir schaffen im Augenblick Diktate ab und diskutieren, auch Hausaufgaben abzuschaffen. Für mich unvorstellbar. Ich werde Ihnen nachher auch darstellen, warum, weshalb, wieso. Auch wenn ich kein Lehrer bin, kein Pädagoge bin. Aber was ist los, dass wir noch nicht mal unseren Kindern eine Basis mitgeben und dass argumentiert wird, entweder darüber, dass diese Kinder ja gar nicht mehr die feinmotorischen Voraussetzungen mit sich bringen, um schreiben zu können. Man geht nicht in die Richtung und sagt, dann müssen wir da ansetzen und den Kindern diese Voraussetzung mitgeben, damit sie sie auch im Leben haben. Also dahinter stehen nicht Konzepte, die überlegt sind, dahinter steht nicht Lerntheorie, dahinter steht eine Kapitulation. Und das kann es nicht sein, denn unsere Kinder sind unsere Zukunft. Und wenn wir jetzt nicht langsam anhalten und mal schauen, worum es geht, dann werden diese Kinder später im Leben keine Chance haben. Wir haben in Deutschland schon die Situation, dass über 50% der Heranwachsenden nach Schulabschluss nicht herkömmlich arbeitsfähig sind. Es fehlt ihnen an, man nennt das im Erwachsenenalter Soft Skills, Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen. Sie können nicht priorisieren, also feststellen, welcher Reiz wichtig ist. Das Handy ist Ihnen wichtiger als der Kunde, der vor Ihnen steht. Und über all das, was Sie mal gelernt haben, können Sie nicht angemessen verfügen.
Michael Winterhoff macht eine Trennung vor und nach der Zeit, in der das Internet für jedermann verfügbar wurde. Der Kinder- und Jugendpsychiater unterscheidet zwischen Erziehung und Entwicklung eines Kindes. Die Differenzierung zielt auf die Digitalisierung ab.
Als ich 2008 das erste Buch geschrieben habe, Warum unsere Kinder Tyrannen werden, hatten wir in Japan bereits 2 Millionen 20- bis 30-Jähriger, die nur auf ihrem Zimmer leben, 24 Stunden Internetanschluss, voller Kühlschrank. Sie haben Ruhe, sobald sie sie fordern, sobald der Computer kaputt geht, flippen sie aus. Man nennt sie dort Hikikomoris. Das heißt, auch bei uns kommt jetzt eine Entwicklung zustande, dass immer mehr Heranwachsende als Erwachsene den Eltern wie Kinder auf dem Schoß sitzen bleiben, auf Versorgung angewiesen sind. Sie können nicht arbeiten gehen. Es geht nicht darum, dass sie nicht wollen. Sie haben dazu gar nicht die Voraussetzungen in ihrer Psyche und sie können nur auf sich selbst schauen. Sie haben keine sozialen Wahrnehmungen und sozialen Kompetenzen. Das Problem ist, dass man Psyche nicht sehen kann und wir sind in einer Zeit groß geworden, in der sich unsere Psyche unglaublich entwickeln konnte. Und das hat mit Erziehung und Erziehungsstilen gar nichts zu tun. Die Diskussion haben wir draußen immer über Erziehung. Die Kinder, die zu mir kommen, sind erzogen, aber nicht entwickelt. Es geht um etwas ganz anderes. Es geht um die Frage, wie kann sich überhaupt Psyche entwickeln? Und da haben die Psychoanalytiker im letzten Jahrhundert alles wissenschaftlich untersucht. Und wieso klappt das heute nicht mehr? Ich bin 55 geboren, eine ganz andere Vorstellung damals von Kindern. Kinder hatten zu parieren, zu funktionieren. Es gab für viele noch Schläge zu Hause und in der Schule. Und meine Generation und die Folgegeneration, die es nicht mehr erlebt hat, ist mit zur erfolgreichsten der Welt geworden. Wir sind umsichtig, weitsichtig, vorausdenkend. Wir können Verantwortung übernehmen für uns, für andere, wie selbstverständlich. Wir sind kreativ, wir halten viel aus und da sind wir Weltmeister. Psychische Funktionen entstehen nicht von alleine, sondern nur dann, wenn sie dem Kind altersangemessen abverlangt und eingeübt werden. Nehmen wir die Frustrationstoleranz. Es gibt keinen Säugling auf dieser Welt, der eine hätte. Wenn ein Säugling Hunger hat und schreit, muss man sich unmittelbar um ihn kümmern, ihn sättigen. Wenn Sie das nicht tun, würden Sie weltweit in jeder Kultur dieselbe Störung auslösen. Dieses Kind wäre sein Leben lang nicht mehr beziehungsfähig, weil sich in dem Alter, der Säugling ist ja völlig abhängig, das Urvertrauen bildet, die Basis für Beziehung.
1990 und 2017, das Bild von Welt oder das Weltbild habe sich innerhalb von knapp 30 Jahren grundlegend gewandelt. Michael Winterhoff macht es am Zeithaben und der Zeitnot fest.
1990, vor der digitalen Zeit, war es so, dass wir automatisch Auszeiten hatten. Auszeiten, die unsere Psyche braucht. Also nach der Arbeit war Schluss. Wir hatten Festnetzanschluss. Man wurde mittags nicht angerufen, abends nach 20 Uhr nicht, am Sonntag nicht. Stellen Sie sich mal vor, traumhaft einen Urlaub, wobei den können Sie sich heute auch leisten, vielleicht tun Sie es demnächst auch. Man war 2 bis 3 Wochen weg, nicht erreichbar. Wenn man telefonieren wollte, musste man zur Telefonzelle. Damals war es auch klar, dass Kinder sehr viel Begleitung brauchen, viel Anleitung brauchen, dass man vieles mit ihnen einübt. Man hat sich auf die Schule verlassen im Allgemeinen, hat da nicht reinregiert und hat dann auch reagiert, wenn man hörte, dass das Kind im Vormittag nicht mitgemacht hat. Dann hat es das nachmittags gemacht und wenn das wiederholt war, von mir aus die doppelte Portion. Oder wenn ein Kind vormittags den Unterricht stört, dann hat es nachmittags keinen schönen Nachmittag gehabt. Das war selbstverständlich. Ja, das kam, da haben wir nicht drüber nachgedacht. Ja. Oder wenn ein Kind nachmittags zu mir frech ist, braucht es mich nicht zu fragen, ob es um 7 Uhr Fernsehen gucken kann. Das hatte sich von alleine erledigt. Und da war auch egal, ob das Kind das verstanden hat oder nicht. Das war eine Haltung, die wir eingenommen haben. Ja, und damals war es auch klar, dass man viel Zeit hatte, abends in Ruhe, Vorbereitung des Abendessen, Begleiten des Kindes im Abendessen, im Aufräumen, im Waschen, ins Bett bringen. Ja, oder dass man in den Sommerferien, die ja für Grundschüler viel zu lange sind, auch Schule ein bisschen gefordert hat, ein bisschen drinbleiben im Lesen, Schreiben, Rechnen. Wir haben vieles spielerisch gemacht mit den Kindern. Damals gab es auch das Thema pädagogisch wertvolle Spielsachen. Da haben wir viel drüber diskutiert. Heute gibt es den Begriff gar nicht mehr. Wenn, wird heute überlegt, wie kann ich, nützt das was? Kann ich fördern mit diesen Spielgeräten? So, und damals hat man auch eingeteilt. Also nehmen Sie den Fernseher. Es war klar, unter 4 Jahren, 5 Jahren gar nicht. In dem Alter dann keine Zeichentrickfilme, sondern ein Spielfilm. Der wurde auf Video aufgenommen, hatte man 2, 3 und das Kind hatte Spaß, noch mal etwas zu entdecken. Der Fernseher stand im Wohnzimmer. Wenn, gab es eine Fernsehzeit, eine Kinderstunde. Von mir aus eine halbe Stunde. Es gab eine Zeitung Gong, Da konnte man ablesen, ab welchem Alter welcher Film geeignet war. Und das war so die Messlatte. Wenn Sie heute schauen, ist das alles verändert. Das heißt, es gibt auch kein Maß. Das heißt, die Kinder erhalten heute sehr früh schon den Einblick in diese Geräte. Es gab jetzt bei uns so eine Familienmesse, also mittlerweile gibt es auch Tablets für Kleinstkinder. Und wir sind fasziniert, wie diese Kinder schon diese Geräte bedienen können. Und die wischen mit 2 Jahren auf dem Handy der Eltern rum. Und man muss sich nicht wundern, dass sie dann in Köln im Aquarium auch an den Scheiben wischen und sich wundern, dass die Fische nicht reagieren. Das kann man alles machen. Und ich muss sagen, obwohl die meisten doch vernünftige Menschen sind, wieso lassen wir diese Kinder in diese Geräte rein? Was passiert da überhaupt mit den Kindern? Und es ist mittlerweile ja üblich, dass die Grundschüler schon Smartphones haben. Und das ist völlig klar, wir lassen sie in der Großstadt alleine spazieren gehen. Und Sie sehen das ja auch, nicht nur bei den Erwachsenen, dass sie immer mehr in den Geräten sind, sondern auch die Kinder. Und so sitzt eine Familie am Tisch und das wird immer mehr Standard. Die rutschen alle in ihre Geräte rein. Sie unterhalten sich gar nicht mehr. Und wenn der Kellner kommt und fragt, wird er gar nicht registriert.
Wie kommt es, dass die Erwachsenen den Boden dafür verloren haben, was Kinder brauchen, fragt Michael Winterhoff. Diese Unvernunft ortet der Kinder- und Jugendpsychiater nicht nur bei Eltern, sondern auch bei Schulexperten. Bei Michael Winterhoff läuten gewissermaßen die Alarmglocken.
Also wenn ich nochmal zurückkomme darauf, dass wir Schreibschrift abschaffen, Orthographie abschaffen und Hausaufgaben, dann scheint doch auch Fachleuten es nicht mehr möglich zu sein, zu sehen, was Kinder brauchen. Und meine Damen und Herren, das geht nicht über den Kopf. Wir müssen es spüren. Und wenn wir wieder in uns sind und ruhen, dann spüren wir auch, was Kinder brauchen. Und dann sind viele Konzepte, die heute entwickelt wurden, sofort hinfällig. Wir müssen sie verändern in eine Richtung, dass wir den Kindern von heute gerecht werden. Wir müssen dringend eine Diskussion führen, wie geht's weiter? Wir haben in Deutschland keine Vision mehr. Wo wollen wir denn hin als Deutschland? Wo wollen wir hin als Europa? Das ist nur noch ein Leben im Moment. Das kann es nicht sein. Wir müssen eine Zukunft für unsere Kinder haben. Wir müssen eine Zukunft für unsere Gesellschaft haben. Und nur wenn unsere Kinder eine solche Psyche haben wie wir, dann haben sie auch entsprechend soziale Kompetenzen und viele Dinge, die man braucht, um in einem demokratischen Land leben zu können. Jetzt geht es aber zunächst einmal um die Analyse, aber ich hoffe, Sie haben verstanden, dass mein Anliegen ist, Sie zu erreichen. Und Sie brauchen niemanden, der Ihnen erzählt oder darstellt, wie man mit Kindern umgeht. Sie brauchen keine Erziehungsberatung, sondern wenn die Frage, wieso leisten wir das nicht mehr, was wir leisten müssten und wie kommen wir wieder dahin, das leisten zu können. Und das geht sehr rasch, meine Damen und Herren, sonst würde ich hier nicht stehen. Die Lösung, die ich Ihnen präsentiere, hört sich sehr einfach an, ist das Schwierigste, was ich in 30 Jahren entwickelt habe. Zunächst zur Analyse. Wenn man verstehen will, was vorgeht hier bei den Kindern, jetzt gehe ich auf die Kinder, dann ist das Wichtige, dass man überhaupt die Entwicklungspsychologie zu Rate zieht, die Psychoanalyse. Freud hatte eine geniale Idee, nämlich die, dass Störungen des Erwachsenenalters vielleicht auf die Kindheit zurückzuführen sein könnten. Das war revolutionär. Bis dahin hat man andere Ideen gehabt, die der Säfte, Blutader lassen, was man alles versucht hat. Und man hat im letzten Jahrhundert dann über Jahrzehnte wahnsinnig viele Kinder beobachtet und hat festgestellt, obwohl diese Kinder alle unterschiedlich sind, unterschiedliche genetische Anlagen haben, unterschiedliche Elternhäuser haben, sich in bestimmten Altersstufen gleich verhalten. Und aus dieser Verhaltensbeobachtung haben namhafte Psychoanalytiker Modelle entwickelt, wie unsere Psyche entsteht. Es ist die emotionale und soziale Psyche, das Wichtigste, was wir Menschen brauchen, wichtiger als lesen, schreiben, rechnen zu können, wie die entsteht. Und heute wäre dieses Wissen ausschlaggebend, um die Problematiken zu verstehen und gegenwirken zu können. Die emotionale und soziale Psyche, meine Damen und Herren, beginnt mit der Geburt sich zu bilden. Das heißt, im Mutterleib ist innen und außen gleich. Mit der Geburt auf einmal die Wahrnehmung, außerhalb von mir gibt's überhaupt noch eine Welt. Ein Säugling kann nur wahrnehmen, angenehm, unangenehm. Die Mutter sättigt mich, kuschelt mit mir, ist angenehm. Ich werde gewickelt, ist unangenehm. Durch Krabbeln und Laufen die Entdeckung des Raumes. Ein Kind würde einen Stuhl immer wieder in eine Wand reinschieben und durch die Erfahrung, dass da Schluss ist, werden irgendwann Wände als Wände erkannt. Mit 10 bis 16 Lebensmonaten würde ein Kind unterscheiden lernen zwischen Mensch und Gegenstand.
Das Kind orientiert sich an den Reaktionen der Erwachsenen und versteht sie.
Jetzt kommt es zu der Erkenntnis, ich bin ein Mensch, du bist ein Mensch. Jetzt erkennt man Vater, Mutter, Erzieherin, und an den Reaktionen der Erwachsenen würde man sich orientieren und entwickeln. Hast du gut gemacht, will ich nicht haben, sodass ein 5-Jähriger sehr klar weiß, das ist richtig, das ist falsch, das ist gut, das ist schlecht. Und ein 5-Jähriger würde jeden Auftrag erfüllen, gerne gleich, so gut das leisten kann, wenn sie ihn loben, strahlt er. Auf dieser Stufe der Entwicklung kommt dann automatisch ein Interesse an Kulturtechnik. Ich will lesen, schreiben, rechnen lernen, nicht ich muss. Klar erkenne ich eine Lehrerin, kann 4 Stunden am Stuhl sitzen bleiben und mache, wie gesagt, viele Dinge, zu denen ich keine Lust habe, ob soziales Verhalten, ob Einüben für die Lehrerin. Frau Schmitz ist quasi das Gesetz. Davon träumen heute alle Lehrer. Mit 8 Jahren geht die Wahrnehmung in Richtung Gesellschaft. Wie funktioniert eine Bank, eine Post, eine Bäckerei? 10 Jahre weiterführende Schule. Spaß haben am Forschen, Entdecken. Physik, Chemie, Bio. Geschichte, ein ganz anderes Denken, ein Rückwärtsdenken. Es gab schon mal Menschen vor uns. Geografie, ein Querdenken. Andere Denkweisen, Kulturen, Lebensweisen. 11, 12 Jahre Festigung von Freundschaften. Vorher sind es eher Verabredungen. Und wenn wir bei mir spielen, spielen wir das, was ich für richtig halte. Ansonsten bist du nicht mehr mein Freund. Jetzt Spaß haben am Freund, das Spiel gerät in den Hintergrund. 14 Jahre Erkenntnis. Andere haben Schwachpunkte, somit die Lehrer, die Klassenkameraden. Die ehemals gefürchtete Klasse 7-8, heute sind alle Klassen gefürchtet. Mit 15 Jahren Erkenntnis, meine Eltern sind gar nicht so toll, wie ich dachte, muss jeder durch, der Kinder hat. Mit 16 Jahren dann die Erkenntnis, oh, ich habe selbst Schwachpunkte. Und jetzt, meine Damen und Herren, kommt das Letzte obendrauf. Das Denken in die Zukunft rein. Ich möchte später das und das werden, so und so leben. Ja, ab jetzt geht man für sich in die Schule. Jetzt setzt das Erwachsenendenken ein.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Die Wiederentdeckung der Kindheit ist Thema der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg. In dem Blickpunkt stellt der Kinder- und Jugendpsychiater aus Bonn, Michael Winterhof, die Frage, wie machen wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig? Im ersten Teil zeichnete er den Weg und die Erfahrung eines Kindes von der Fremd- zur Selbstbestimmung nach. Im folgenden schildert Winterhof die Begegnung mit Jugendlichen, die im Alter von 17, 18 Jahren in seiner Praxis vorstellig werden. Sie zeigten sich ob ihrer Befindlichkeit vorinformiert.
Sie haben im Internet recherchiert und Sie haben die Sorge, dass Sie eine Depression haben. Dann kommt meine Frage, wie viel bist du im Internet am Tag? Wir kommen auf 5 bis 6 Stunden mindestens über Handy. Dann erkläre ich denen, was das fürs Gehirn bedeutet. Das heißt, die tatsächliche Wahrnehmung, was das bedeutet, haben Sie dann, wenn Sie so machen, dass Sie im Urlaub 2 Wochen nicht on sind. Wenn Sie zurückkommen und gehen ins Internet, werden Sie merken, dass Sie nach 1 Stunde kribbelig werden. Das heißt, es ist eine Wahnsinnshirnleistung, die wir da erbringen, was wir da an Menge an Informationen aufnehmen und Entscheidungen mehr als unser Gehirn leisten kann. Und wenn wir drüber gehen, macht es aggressiv. Das spüren die aber nur noch in der Form, dass es ihnen nicht gut geht. Und dann machen die ein Spiel und dann geht es ihnen besser. Danach natürlich noch schlechter. Und so ist der Kreislauf. Und dann erkläre ich denen die Aggression, dass der Mensch Aggressionen hat und dass der Mensch Aggressionen abbauen muss, am besten über Bewegung. Und dann sage ich, okay, du willst was ändern. Wir machen das jetzt so, du machst eine Arbeitszeit fürs Internet von 17 bis 18 Uhr machst du dein Büro auf, tätigst deine Internetgeschäfte, die frage ich vorher, wie lange brauchst du, die sagen eine halbe Stunde bis Stunde, das heißt, der Rest wird alles verdattelt an Zeit. So, 1 Stunde, schreib bitte eine App drauf, ich lebe noch, sonst rufen andere die Polizei, nur ich bin nicht on im Augenblick und erkläre denen dann den Aggressionsabbau über Bewegung, 1/2 Stunde, Joggen, Walken, Radfahren, Schwimmen. Meine Damen und Herren, schon nach 3 Wochen sind die nicht wiederzuerkennen. Ja, die kommen zu mir, überhaupt keine Bewegung im Gesicht, keine Bewegung im Körper. Und nach 3 Wochen kommt da Bewegung rein. Nach 6 Wochen erkennen die gar nicht wieder. Die haben strahlende Augen, die haben Mimik, die haben eine Körperspannung. Und es gab schon 2, die ab dann ihr Smartphone abgeschafft haben. Das heißt, die haben die Erfahrung gemacht, die so wichtig ist zu machen, dass wenn man zu viel da drin ist, eben man in diesen Kreislauf reinkommt. So, jetzt zu der Frage, was ist denn mit uns passiert, dass es überhaupt dazu kommt, dass ein 17-Jähriger 6 Stunden im Internet ist und die Zeit verdaddelt. Und da sollten Sie im Augenblick Ihr Denken einstellen, weil ich hebe Sie jetzt auf die Ebene der Tiefenpsychologie. Wenn Sie immer, sagen wir mal, Ihr eigenes Kind vor Augen haben, habe ich das alles richtig gemacht, oder Sie haben den Kracher der Schule, in der Schule vor Augen, dann kommen Sie nicht mit. Weil dieses Denken ist Ihnen möglicherweise neu. Die erste Veränderung, die Zeiten haben nichts mit dem Jahr zu tun, sondern immer mit dem, wann es in der Praxis aufgetreten ist, sind passiert 1995. Da haben sich die Kinder beginnend verändert. Was ist 95 gewesen? Der Erwachsene musste sich jetzt mit dem Internet, mit dem Computer auseinandersetzen, mit der digitalen Welt. Und das hat uns viel Zeit gekostet und wir sind heute auch noch bereit, viel Zeit da reinzugeben. Was haben wir als Gesellschaft gemacht in Deutschland? Wir haben die Kindheit abgeschafft. Wenn man Kindern eine Kindheit ermöglicht, wie wir sie noch erlebt haben, braucht man viel Zeit, viel Ruhe. Kleine Kinder muss man viel begleiten, viel anleiten, vieles einüben. Und jetzt haben wir sie zu kleinen Erwachsenen gemacht. Und daher kommt es zu der Vorstellung, überreden und begreiflich machen könnte man erziehen. Nochmal der Hinweis, es geht nicht um Erziehen, es geht um die Bildung der Psyche. Übrigens ist das völlig egal, ob Sie die emotionale, soziale Psyche bilden, ob Sie ein Musikinstrument erlernen, ob Sie eine Sportart erlernen. Es ist nur in anderen Zentren. Und Sie können auch nicht Tennis erlernen, indem man es Ihnen erklärt und vorspielt. Funktioniert nicht. Sondern Sie brauchen einen Trainer, der Sie jahrelang anleitet, der Sie coacht, falsche Beinhaltung, falsche Armhaltung, der, wenn er sieht, dass Sie einen falschen Bewegungsablauf haben, eine Übung hat, eine Idee hat, wie man diesen Knoten aus dem Gehirn rausbekommt und der natürlich Sie auch liebevoll begleitet, sich freut, wenn Sie in der ersten Stunde schon den Ball übers Netz schlagen können.
Die psychische Entwicklung ist ein Prozess. Michael Winterhof hebt sowohl die emotionale wie auch die soziale Entwicklung heraus.
Kleine Kinder haben ein Gehirn, ja. Aber salopp gesagt ist da noch nichts drin. Das heißt, das Gehirn von kleinen Kindern ist diffus. Ein Kind ist nicht in der Lage, eine Straße zu erkennen. Das Mäuerchen, den Hauseingang, das Türchen. Und das wird jeden Tag aufgesucht mit der Frage, funktioniert es so wie gestern? Und nur wenn es so funktioniert wie gestern, kommt es zu einer inneren Beruhigung und weitere Dinge werden wahrgenommen. Das heißt, je kleiner Kinder sind, desto gleicher müssen die Bezugspersonen sein, desto gleicher die Reaktion, desto gleicher der Raum, die Gruppe, der Inhalt. Wenn wir jetzt den Kindern diese Diffusität anbieten, kann sich Psyche nicht entwickeln, weil das für das Gehirn viel zu kompliziert ist. Und letztendlich, wenn ich das klar fachlich ausdrücke, ist das eine emotionale Überforderung, letztendlich eine emotionale Vernachlässigung.
Michael Winterhof beklagt die Haltung an deutschen Schulen. Man behandle Kinder wie kleine Erwachsene. Das bleibe nicht ohne Folgen für die psychische Entwicklung und später für die Kommunikation mit anderen Menschen.
Wenn Sie die Heranwachsenden heute sehen, die unter 25 sind zumindest in Deutschland schon in solchen Konzepten groß geworden. Es fehlt Arbeitshaltung, Sinn für Pünktlichkeit, Erkennen von Strukturen und Abläufen, vieles mehr. Das heißt, wir Erwachsenen haben es verabsäumt, diesen Kindern im Rahmen ihrer Kindheit psychische Funktionen mitzugeben, zu bilden. Das Zweite ist, der 4-5-Jährige fantasiert sich als Partner der Mutter, ödipale Phase. Wenn man mit kleinen Kindern so umgeht, als wären es Partner, fixieren Sie diese Kinder im Weltbild 4-5 Jahre als Partner der Mutter und als Mädchenpartnerin des Vaters. In dem Alter denkt man magisch, man verändert die Welt so, wie man die Welt braucht. Also ein 4-Jähriger kommt nach Hause, hat einen Löwen im Gebüsch gesehen, da können Sie machen, was Sie wollen. Da war immer ein Löwe gewesen. Und wenn du im Winter die Handschuhe vergisst, wirst du schon sehen, was du davon hast, wenn mir die Hände abfrieren. Verbleiben die in dem Alter, haben sie 3 Probleme. Erstens ein Lernleistungsproblem, sobald Hürden kommen, sobald sie sich anstrengen müssen. Verweigerung, eine kleine Gruppe, übertrieben ehrgeiziges Arbeiten, die haben möglicherweise schon einen Burnout als Studenten. Sozial, die bestimmen oder lassen sich bestimmen und in Konflikten können sie nie Eigenanteile sehen. Es sind immer die anderen schuld, die Umstände haben schuld oder sie haben an allem schuld. Ein Problem auch in Firmen, ich war bei BMW gewesen, da kommen 25-Jährige, sehr gut ausgebildete, gut im Auftretende Jungmanager. Sie sind aber nicht teamfähig, gehen mit unterstellten Mitarbeitern zum Teil unmöglich rum und werfen zum Teil das Geld der Firma am Fenster raus, waren es natürlich nie gewesen oder fühlen sich schnell gemobbt. Das heißt, sie sind nicht so weit entwickelt im Weltbild wie wir und dann geht die Kommunikation nicht. Es kam dann zu einer weiteren Veränderung 2000, die Konfrontation mit dem Internet. Das heißt, auch wir, nicht nur die Kinder suchen Orientierung und Halt, die suchen es mehr als wir, auch wir suchen Halt und Orientierung. Und das Problem im Internet ist, dass sie zu jedem Problem 1000 Meinungen haben. Das heißt, wir suchen immer ein richtig, ein falsch. Und jetzt ist die Gefahr groß, dass der Erwachsene orientierungslos wird. Das Kind ist das schwächste Glied einer Gesellschaft und bietet sich an zur unbewussten Kompensation. Das heißt, jetzt wird das Kind in die Position gebracht, mich zu orientieren. Früher hätte eine Mutter wie selbstverständlich einem kleineren Kind gesagt, du setz dich da an den Tisch, malst ein Bild, ich bin nebenan im Gespräch. Seitdem kommt die Frage, was möchtest du denn? Ja, ein Problem, das ich auch sehr beobachte bei der Großelterngeneration. Eine Oma früher, die mag es heute auch noch geben, hätte den Enkel verwöhnt, das Lieblingsessen gekocht, aber sie hätte ihm klar Dinge abverlangt. Du wäschst dir die Hände, bleibst am Tisch sitzen. Eine Oma oder Opa, die vom Kind geliebt werden wollen, die Orientierung im Kind suchen, können dem Enkel nichts mehr abverlangen, weil sie Angst haben, dass er dann nicht mehr kommt. Das heißt, durch diese unbewusste Kompensation kommt es zu einer Machtumkehr. Der Erwachsene rutscht in die Position des Kindes, das Kind in die Erwachsenenposition. Das heißt, durch diese Machtumkehr, dass wir jetzt die Kinder dahin bringen, uns zu orientieren, können sich die Kinder psychisch über 2 Jahre hinaus nicht entwickeln, weil die Kinder ja in dem Alter uns noch gar nicht als Gegenüber wahrnehmen können. Und 2003 sind mir dann die ersten Symbiosen begegnet, dass eine Beziehungsstörung zwischen Eltern und Kind, die enorm um sich greift, ja, und die Eltern selbst es nicht registrieren können. Das heißt, erstmal die Ursache ist eine Gesellschaft, die keine Vision hat. Das heißt, wir brauchen eine Idee, warum wir leben, wo wir in unserem Leben hinwollen. Und wenn die fehlt, fehlen uns Anteile wie glücklich sein, zufrieden sein, sich auf was freuen zu können. Und wenn man jetzt ein Kind hat, dient das zur unbewussten Kompensation. Dann ist auf einmal das Glück des Kindes mein Glück. Und damit fühle ich fürs Kind, ich denke fürs Kind, ich gehe fürs Kind in die Schule. Eine psychische Verschmelzung. Und wenn man das verbildlichen will, wird das Kind jetzt zum Arm der Eltern.
Michael Winterhoff nimmt wahr, dass Kinder durch die Verhinderung ihrer psychischen Entwicklung in eine Non-Stop-Regression geraten. Die ideale Spielbühne dafür ist das Internet, allerdings für Jung und Alt.
Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir immer zugreifen können auf mehreren Kanälen. Ja, wir sind auch immer erreichbar und jetzt sind wir mehr oder weniger in Gefahr, alle in eine Position zu kommen, in eine Situation zu kommen, wo wir zu viel Meldung empfangen und zu viel Entscheidungen treffen. Was passiert? Der Mensch gerät jetzt in den Zustand der Überforderung, der Reizüberflutung, als würden sie an einem Adventssamstag in der übervollen Stadt Weihnachtsgeschenke einkaufen. Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen 5 bis 10 Minuten. Sie sind nicht mehr Sie selbst, sondern nur noch durch Reize bestimmt. Das heißt, Sie sind fremdbestimmt wie ein Kind, wie ein Jugendlicher. Wenn Sie nach Hause kommen, legen Sie sich aufs Sofa. Nach 10 Minuten sind Sie wieder Kapitän über Ihre Psyche. So, diese Regression nennt man das fachlich, passiert aber jetzt nonstop. Und das erklärt, warum wir immer mehr Erwachsene haben, die gar nicht mehr über ihre Psyche verfügen, sondern sich nur noch fremdgesteuert fühlen. Der Mensch kommt in eine Situation, in der er nur noch reagiert und nicht mehr agiert. Agieren heißt erst überlegen, dann handeln, sondern nur noch ein Reagieren. Das erklärt, warum Deutschland nicht mehr in der Lage ist, einen Flughafen zu bauen. Das hätten früher die Fachleute erwachsenmäßig gelöst, der Welt gezeigt, wie man einen Flughafen baut, warum bei uns Straßen kaputt gehen, Brücken kaputt gehen, ja, in einem Land, wo wir auf Logistik angewiesen sind. Ja, da sitzen nicht mehr Leute oben in der Position, die über ihre Psyche verfügen, Verantwortung übernehmen, Entscheidungen treffen, sondern es wird alles delegiert und verschönt. Und das ist auch der Grund, warum wir im Bildungswesen immer weiter abbauen, weil man lebt nur noch im Moment, man überlebt nur noch und der Erwachsene reagiert. nur noch, ob jetzt die Mail kommt, ob das Telefon klingelt, ob das Kind schreit. Das heißt, jetzt haben wir die Position oder die Problematik, dass nicht nur die Eltern im Rahmen der Symbiose reflexartig reagieren, sondern dass immer mehr Erwachsene nur noch reagieren. Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen gesagt, dass das Weltbild etwas damit zu tun hat, wie sich mir die Welt erschließt. Und wenn sich die Welt mir so erschließt, dass ich alles und jeden steuern kann, dass ich immer mehr oder weniger alles bekomme, weil der Erwachsene ist drüber. Wenn das Kind dann mault, ja, dann gibt man eben nach oder man senkt das Niveau ab. Dann ist auch klar, dass die Kinder von heute zunehmend keine Chance mehr haben, sich über 10 bis 16 Monate hinaus zu entwickeln. Das ist die frühkindlich-narzisstische Phase, beschrieben von Anna Freud. Wenn wir sie als Durchgangsphase nehmen, ein Kind bei mir im Raum in dem Alter geht an alles dran, nicht weil es sich für die Dinge interessiert, sondern weil es darüber sich bestätigt, mich steuern zu können.
Wir sind immer on, immer auf Empfang, lautet die Diagnose von Michael Winterhof, und er empfiehlt uns, mehr Zeit für uns zu nehmen. Je ausgeglichener, je innerlich ruhiger wir sind, umso besser können wir über unsere Intuitionen verfügen. Wir wurden von der Digitalisierung überrollt, beklagt Michael Winterhof, sein Gegenmodell.
Deshalb müssen wir nur anhalten und sagen, wie können wir uns die digitale Zeit so nutzbar machen, wie wir es mal gemacht haben vorher, dass wir viel Zeit für uns haben. Und wenn Sie wissen wollen, ob Sie selbst betroffen sind, erkennen Sie es daran, Sie werden morgens wach, schon rattert der Kopf, muss daran denken, Sie sind in der einen Situation gedanklich schon in der nächsten oder übernächsten. Mittwochs macht man sich Gedanken, wie man samstags seinen freien Tag verbringt, Sauna, Joggen, sonst wie immer on. Und dann kann ich Ihnen nur sagen, ich lade Sie ein zu einem Experiment. Wie schon angekündigt, hört sich das sehr einfach an. Wenn das 10 aus diesem Raum machen werden, habe ich viel geschafft. Es sieht folgendermaßen aus, und da muss ich meine Patienten alle hinbringen. Ich habe zwei Alternativen. Das eine ist, sie machen Waldspaziergänge. So, um überhaupt zu erfahren, wovon ich rede, müssen Sie einen Spaziergang machen von 4 bis 5 Stunden. Und das ist in dem Zustand des Katastrophenmodus gar nicht vorstellbar. Ich bin 4 bis 5 Stunden mit mir alleine, ich gehe einfach vor mich hin, ich bin völlig unproduktiv und ich habe Wände, ein Dach über mir, ich bin auf mich geworfen. Wenn Sie das machen, machen Sie es bitte richtig. Also Sie müssen alleine sein. Handy abgeschaltet. Nicht joggen, nicht Fahrrad fahren, keinen Hund mitnehmen. Sie müssten nicht tief in den Wald gehen, Sie können sich auch im Kreis drehen, Sie können auch Leuten begegnen, nur nicht Freunden und Bekannten. Nehmen Sie sich eine Kleinigkeit zu essen, zu trinken mit, dass Sie nicht auf Hunger laufen. Gehen Sie nicht bei Regen, dann sind Sie durchnässt. Und planen Sie ein, danach noch Zeit zu haben, in Ruhe mit sich allein einen Kaffee zu trinken und keinen Folgetermin. Wenn Sie keinen Weg kennen, dann können Sie auch hin und her laufen, das geht auch, aber ich brauche Wald. Ich garantiere Ihnen, es passiert Folgendes. Sie haben 2, 3 qualvolle Stunden. Ja? Gedankenkreisen ohne Ende, Druck ohne Ende, weil Sie keine Ablenkung haben. Nach 2, 3 Stunden verändert sich Ihr Zustand von jetzt auf gleich. Kein Druck mehr, keine Gedanken mehr. Sie sind entspannt. Sie merken erstmal, wie angespannt Sie waren. Sie sind nicht mehr im Tunnelblick, sondern nehmen den Wald insgesamt wahr. Und Sie haben Glücksgefühle. Gucken Sie mal, was ich Ihnen alles verspreche. Genießen Sie es. Den Zustand haben Sie schon Jahre nicht gehabt. Das ist der Zustand, in dem wir 2000 automatisch waren. Und dann, wenn Sie jetzt weitergehen, passiert Folgendes. Probleme, die Sie vorher hatten, haben Sie gar nicht mehr. Probleme, die Sie real haben, zu denen gewinnen Sie eine Distanz, können die ganz anders betrachten, kommen möglicherweise zu ganz anderen Lösungsschritten. Und wenn sie sich erkennen, dass sie in einer Symbiose sind, das erkennen sie daran, sie sind im Körpersystem. Sie machen sich Gedanken, wie kann ich erreichen, dass mein Kind sich ändert, dass der morgens aufsteht, dass der voran macht, dass der in die Schule geht, dass er jetzt die Hausaufgaben macht oder dass es ihm gut geht. Sind sie im Körpersystem? Für sie ist das dann alles richtig, von außen betrachtet fatal, alles falsch. Jetzt müssen sie, wenn sie in sich ruhen, einfach Situationen mit dem Kind sich vor Augen führen, unter dem Motto, ich habe den erzogen, ich habe alles für ihn getan und er meint, er könnte zu mir respektlos sein. Ich sage, deck den Tisch, da fragt er die Messer auch, obwohl er es weiß. Und jetzt sehe ich dieses Kind an als jemanden, der meint, so mit mir umgehen zu können, Symbiose gelöst. Sie wechseln das System von Körperarm, was kann ich tun, dass mein Kind sich ändert, auf was für einen Menschen habe ich vor mir. Das ist phänomenal, das können Sie filmen. Wenn die Eltern aus dem Wald wiederkommen, sind nicht wiederzuerkennen. Die sehen ihr Kind völlig anders, sie gehen völlig anders mit dem Kind um, weil sie im Menschsystem sind. Die ganze Situation entspannt. Und wenn Sie drei Kinder haben, dann haben Sie drei Zusatzarme. Es wird ja nur immer der Arm gesehen, der schmerzt. Bitte alle drei Kinder raussetzen. Sonst haben Sie nur zu einem Kind die Symbiose gelöst. Und wie gesagt, und wenn Sie in einer Symbiose sind, müssen Sie allerdings dann nochmal viermal hinterher spazieren gehen. Die Folgespaziergänge erfordern nur 2 bis 3 Stunden, wo Sie dasselbe nochmal machen, eine Woche dazwischen lassen. Dann ist Symbiose weg. Ich meine, wenn man da reinrutscht, muss es ja auch einen Weg rausgeben. Den habe ich zum Glück gefunden. Die Alternative ist die, sie setzt sich jeden Tag in eine Kirche. Einfach in der Kirche sitzen, nicht beten, nur sitzen dauert 2 bis 3 Wochen. Halbe Stunde, jeden Tag. Passiert Folgendes. In den ersten Tagen enormer Druck, sind froh, wenn sie die Kirche endlich verlassen können. Dann kommt so eine Zwischenphase, wo sie sagen, ich mache das jetzt. Und dann kommt der Punkt, wo sie es genießen, dass sie eine halbe Stunde mit sich alleine sind. Auch da steht der Hebel auf Normalbetrieb. Wenn sie in der Symbiose wären, müssten sie auch jetzt ihre Kinder aus sich raussetzen und ansehen als Menschen, die meinen, so mit ihnen umgehen zu können, Symbiose gelöst.
Michael Winterhoff ortet mehrere Störfelder für Kinder und Erwachsene. Er redet von der Unruhe der Erwachsenen, ausgelöst durch die Digitalisierung. In der Wahrnehmung eines Verlusts stellt sich die Frage, wie bildet sich die Basis der Psyche? Die Antwort? Durch das Spüren, durch menschliche Beziehung. Und was bedeutet das für die Schule? Am Schluss seines Vortrags formuliert Michael Winterhoff seine Gedanken zur Schule der Zukunft. Winterhoff sagt mit Blick auf die Klassengrößen in der Volksschule, Schülerhöchstzahl 15 bis maximal 20, 2 Lehrer oder 1 Lehrer bzw. 1 Erzieher.
Es bringt nichts, immer hin und her zu schieben. Es liegt an den Eltern, es liegt an der Schule. Nein, ich bin Kinderpsychiater. Wir müssen heilpädagogisch denken. Wir haben heute Kinder, die haben Störungen, die sind behebbar und wir müssen uns verantwortlich fühlen, sich für die Kinder einzusetzen, dafür einzusetzen, dass wir die Bedingungen haben, denen helfen zu können, sodass sie dann auch bei uns eine Kindheit erleben. Dazu gehört für mich zum Beispiel, bei mir gäbe es in der Schule keine Handys. Ja, die tauchen dann ja wieder ab, sondern die müssen einfach mehrere Stunden mal in der Welt sein. Ansonsten mache ich Unterricht, in der Pause gehen sie da wieder rein. Das ist ja hochgefährlich. Das heißt, wir müssen ein Bewusstsein schaffen, auch in Schulen, wie gefährlich diese Geräte sind. Die machen die Kinder aggressiv, die machen die kirre. Die Kinder gehen in eine Parallelwelt rein. Das sind alles nur noch YouTuber. Ja, und sie nehmen nicht mehr am realen Leben teil. Und damit ist das, was das Gehirn aber braucht, die Wahrnehmung der Menschen, der Reaktion der Menschen, des Außen, immer weniger gegeben. Und diese Geräte sind hochgefährlich, weil sie simulieren das Säuglingsalter. Ich kann jederzeit alles haben, sofort in einer hohen Geschwindigkeit, ob ich Musik höre, ob ich Filme mir angucke und sonst was, außer Essen und Trinken kann ich alles sofort haben. Also die fördern enorm die Regression. Und wir müssen ein Bewusstsein schaffen, dass das nicht geht. Wir können nicht den Eltern sagen, wie sie es machen müssen. Aber wir können im Kindergarten und in der Schule klare Konzepte stricken, dass die Kinder in diesem Bereich da raus sind, in der Wirklichkeit sind. Wir müssen uns einsetzen, dass wir kleinere Gruppen haben, dass wir personenzentriert arbeiten, dass die ganzen Konzepte, die wir in Deutschland haben, mit offen, frei und tralala, Konzepte sind, die niemals dazu führen, dass diese Kinder außerhalb der Familie eine Chance auch nur hätten, sich emotional, sozial zu entwickeln. Und meine Damen und Herren, ich lade Sie ein, Wald oder Kirche, machen Sie die Erfahrung und Sie haben eine Lebensqualität wie Mitte der 90er. Ich danke Ihnen fürs Zuhören.
Die Wiederentdeckung der Kindheit. In der heutigen Fokussendung von Radio Vorarlberg hörten Sie die Zusammenfassung eines Vortrags des Kinder- und Jugendpsychiaters Dr. Michael Winterhoff. Michael Winterhoff hat diesen Vortrag im Reichshofsaal in Lustenau gehalten. Wir danken Siegfried Schmid von der Reichshofsaaltechnik für die Bewerkstelligung der Aufnahme.
Fokus. Jederzeit anhören und downloaden unter vorarlberg.orf.at.
Auf der Internetseite finden Sie auch die Hinweise auf Bücher von Dr. Michael Winterhoff, wie etwa die Wiederentdeckung der Kindheit, wie wir unsere Kinder glücklich und lebenstüchtig machen. Gütersloher Verlagshaus, warum unsere Kinder Tyrannen werden oder die Abschaffung der Kindheit, Verlag Goldmann oder den Spiegel-Bestseller Mythos Überforderung, was wir gewinnen, wenn wir uns erwachsen verhalten, Penguin Verlag im Gütersloher Verlagshaus.
Fokus. Wissen auf Höhe der Zeit.
Wir schließen diese Sendung mit der Erkenntnis, dass die Digitalisierung unsere Gesellschaft massiv verändert, auch psychisch. Das wäre noch nicht neu. Neu ist, dass die emotionale und soziale Entwicklung durch Smartphone und Handys beeinträchtigt und geschädigt werden kann. Die Folgen für Erwachsene und Kinder sind fatal. Michael Winterhoff empfiehlt, aus dem permanenten Online-Status konsequent auszusteigen und an die frische Luft zu gehen, sich an Bewegung, an Gerüchen, an natürlichem Licht und Farben zu erfreuen. Schlicht gesagt, gehen Sie wandern und kommen Sie so zu sich selbst. Tonmeister dieser Sendung, Hans Hammer. Johannes Schmiedle als Gestalter empfiehlt sich mit dem Wunsch, machen Sie es gut.